Radio Ginseng, der Bücherstapel mit Alice Mir.
Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie mir zuhören, denn dann lesen Sie sicher genauso gerne wie ich. Drei der von mir empfohlenen Bücher wurden nicht in deutscher Sprache verfasst. Sie sind Übersetzungen aus dem Englischen, der russischen und spanischen Sprache. Der portugiesische Romanautor und Literaturnobelpreisträger von 1998, José Saramago, meinte, dass Schriftsteller nationale Literatur schaffen. Erst die Übersetzer machen sie zur Weltliteratur. Sie sorgen dafür, dass die Bücher aus einem Sprachraum, der ja auch ein begrenzter Kulturraum ist, herausgeholt werden. Ja, ich möchte Sie heute wieder zum Lesen inspirieren. Deshalb gibt es diesen neuen Bücherstapel. Für den Monat März habe ich den Titel Powerfrauen gewählt. Sie werden selbst merken, warum. Ich beginne mit Alte Sorten, einem Roman von Ewald Ahrens. Geschrieben in deutscher Sprache. Der Roman Alte Sorten von Ewald Ahrens hat nur in einem kurzen Abschnitt etwas mit alten Obstsorten zu tun. Im Buch begegnen sich zwei Frauen. Sally, noch nicht volljährig, kurz vor dem Abitur, hasst so ziemlich alles. Liz, eine starke, sehr verschlossene Frau, die allein auf einem Hof lebt und diesen bewirtschaftet. Sie begegnen sich auf einem Wirtschaftsweg in den Weinbergen. Liz möchte das Gespann aus Traktor und Hänger wenden und hatte dafür den Verbund getrennt. Zwischen den Reben war zu wenig Platz. Der Anhänger hatte sich verkeilt. Liz konnte ihn nicht alleine freiziehen. Auf die einfache Frage, kannst du eben mit anfassen, antwortet Sally mit Ja. Beiden gelingt es, wenn auch mit Mühe und mehreren Versuchen, das Gespann wieder auf den Weg zu bringen. Da sich der Tag dem Ende neigt, aber auch aus Dankbarkeit und wegen dieses unbestimmten Gefühls, bietet Liz dem Mädchen eine Bleibe an. Sally sagt nicht zu. Bleibt aber dann doch, aus Neugier, und nicht nur eine Nacht. Beide Protagonisten vereint ein gemeinsamer, wenn auch nicht derselbe Antagonist. Es werden 255 Seiten gebraucht, um zu erfahren, was beide Frauen trennt und doch verbindet. Voller Empathie werden zwei schwierige Lebenswege erzählt. Beide enden als Happy End. Spannend, aber auch anrührend wird das Leben erzählt. Die Kraft der Freundschaft rettet beide Frauen. Die Farbe von Safran ist ein Roman, der eine dramatische Mutter-Tochter-Geschichte erzählt und zwischen Tradition und Freiheit spielt. Eine Geschichte voller Spannung, die uns erleben lässt, wie frei und selbstbestimmt wir aufwachsen und unser Leben gestalten konnten. Sarah, die Tochter, ist in England aufgewachsen und glücklich mit einem Engländer verheiratet. Sie ist Lehrerin und erwartet ihr erstes Kind. Mariam, ihre Mutter, ist vor über 40 Jahren aus dem Iran geflohen, um die traditionelle Enge und die erstickende Frauenrolle hinter sich zu lassen. Und doch kann sie sich gedanklich nicht von ihrem Mutterland trennen. Sehr genau wird die Frauenrolle im Iran beschrieben und ich konnte die Emotionen von Mariam sehr gut mitempfinden, mich aber auch vollständig in die Gefühlswelt der Tochter hineindenken, die durch das Handeln ihrer Mutter ihr Kind verliert. Mariams Schuldgefühle und die Gedanken an ihre Jugendzeit und an die Familie im Iran bereiten ihr seelische Schmerzen. Sie möchte dorthin, an den Ort ihrer Kindheit. So verabschiedet sie sich von ihrem Ehemann, der sofort ahnt, dass sie nicht zurückkommen wird. Er erinnerte sich nur zu gut an die Nächte, in denen er versuchte, ihr durch die Albträume zu helfen. Anfänglich gelang ihm dies, doch nach der Revolution und dem Tod ihrer Eltern war es schlimmer geworden. Wenn sie daraus erwachte, war sie benommen und ihre leeren Augen schweiften umher. Wollte er sie berühren, wich sie zurück. Miriam trägt ein Gefühl in sich, das, wäre es ein Ton gewesen, Glas zum Bersten gebracht hätte. Ihre Schläfen pochen und sie dachte, du warst ein guter Lehrer, Vater, wenn es darum ging, erbarmungslos zu sein. Doch auch die Härte der Frauen traf sie, weil sie sich widersetzte, nach Bildung strebte und eher als Krankenschwester tätig sein wollte, als verheiratet zu werden und einem Mann zu gehorchen, der sie als Eigentum betrachtete. Nun reist Miriam in den Iran. Angekommen im Land ihrer Kindheit, aber keine innere Ruhe findend, schreibt sie an ihre Tochter. Meine liebe Sarah, was kann ich dir jetzt schreiben? Wann immer ich durch die Ebenen und die Berge meiner Heimat wandere, denke ich an dich. Ich denke daran, wie es war, als man dich mir zum ersten Mal in die Arme legte, blutbefleckt und wunderschön. Du bist das Kostbarste, was ich je besessen habe. Und nun habe ich dir so weh getan. Ich wünschte, ich könnte die richtigen Worte finden, um dir zu sagen, wie leid mir das alles tut. Und wie dankbar ich bin, dass ich erleben durfte, wie du zur Frau heranwächst, die du jetzt bist. Ich erwarte nicht von dir, dass du mir vergibst. Doch bitte komm. Sarah ist zunächst unentschlossen. Der Verlust ihres ungeborenen Kindes wiegt schwer, lässt sie aber dennoch häufig an die Mutter denken, deren Satz, »Wenn ich Schwäche zeigte, wurde ich bestraft. Das hat mich stark gemacht«, tief in ihren Gedanken sitzt. Was war für ihre Mutter Schwäche, die bestraft wurde und sie dennoch stark machte? Sarah reist in den Iran. Schließlich liegen ein Teil ihrer Wurzeln dort und sie wusste eigentlich nichts darüber. Das wollte sie ändern und hoffte, ihrer Mutter wieder näher zu kommen. Nein, ich möchte Ihnen den Inhalt des Romans nicht nacherzählen. Wenn ich Sie neugierig machen konnte, dann würde mich das freuen. Schließlich treffen wir in allen Städten Menschen unterschiedlicher Kulturen. Was wissen wir voneinander? Kennen wir die andere Kultur? Mich hat der Roman »Die Farbe von Safran« auch an das Buch »Erinnerungen von Farah Diba Pahlavi«, der ehemaligen Kaiserin des Irans, denken lassen, welches ich Ihnen im vergangenen Jahr vorstellte. Auch das erzählte viel über das Leben der iranischen Frauen. Und in den Medien hören und sehen wir viel über den Kampf um ein wenig persönliche Freiheit, die für uns so selbstverständlich ist. Doch zurück zu Yasmin Grover. Sie ist Engländerin mit iranischen Wurzeln und lebt in London, wo sie für diverse NGOs arbeitet. Sie zeigt großes Interesse an politischen Themen. Die Farbe von Safran ist ihr erster Roman.
Es ist noch nicht lange her, da wurde im RBB der Film »Und der Zukunft zugewandt« gezeigt. Ich hatte ihn zwar bereits im Kino gesehen, freute mich aber dennoch über die Möglichkeit, ihn noch einmal zu schauen. Damit wurde auch meine Erinnerung an das Buch der russischen Schriftstellerin Gusel Yachina, »Suleika öffnet die Augen«, wach. Hören Sie als nächstes, was uns dieses Buch erzählt.
Ich habe schon lange kein Buch mehr eines russischen Schriftstellers gelesen. Einen speziellen Grund dafür gibt es nicht. Und doch ist es wahr. Es sind einfach so viele Bücher auf dem Markt, sodass die Wahl schon zur Qual werden kann. Wie man ein Buch auswählt, kann sehr verschieden sein. Ich lasse mir gern eins empfehlen. So war es auch mit diesem Buch. Damals, vor Corona, als ich die Vorlesungen von Professor Dr. Jörg Barbarowski an der Humboldt-Universität besuchte. Er las zur Oktoberrevolution und zu Stalin. Die Handlung des Buches gehört in diese Zeit. 2015 erschien in Moskau die Originalausgabe des Buches. Suleika otkryvayet glaza. Zu Deutsch: Suleika öffnet die Augen. Geschrieben von Gusel Yachina. Gusel Yachina wurde am 1. Juni 1977 in Kasan geboren. Sie entstammt einer Tatarenfamilie und studierte Germanistik und Anglistik. 2005 beendete sie ihre Ausbildung an der Filmhochschule in Moskau. Sie ist russische Schriftstellerin und Filmemacherin. Suleika öffnet die Augen ist ihr Debütroman, der in 31 Sprachen übersetzt ist. Es erschien 2017 beim Aufbauverlag in der Übersetzung von Helmut Ettinger. Mein Leseexemplar ist ein Taschenbuch von 2018. Die tatarische Bäuerin Suleika ist die Frau eines viel älteren Kulaken, der mit seiner fast 100-jährigen herrischen Mutter auf dem Hof lebt. Suleika hat sich mit den Demütigungen ihres Mannes und seiner fast blinden Mutter, von der sie nur nasses Huhn genannt wird, arrangiert. Sie erträgt ihr Leben, ohne zu klagen, möchte dem Mann eine gute Frau sein. Als die Sowjetmacht die Dörfer von den Kulaken säubert, tritt sie eine Odyssee an, die sie erst nach Kasan und dann weit nach Sibirien bringt. Ihr Leben ist verwoben mit mehreren anderen Personen, die das Schicksal zusammengeführt hat. Als ihr Mann erschossen wurde, sein Haus für den Dorfsowjet beschlagnahmt und sie den Hof verlassen muss, weiß sie noch nicht, dass sie schwanger ist. Auf dem Weg nach Kasan wird die Gruppe der Vertriebenen immer größer. Dort wiederum treffen dann verschiedene Gruppen von Leidensgenossen zusammen. Ihre Unterbringung ist katastrophal. Verpflegt werden sie nicht. Das Mitglied der Bolschewiki, Iwan Ignatow, wird beauftragt, eine Gruppe von mehr als 800 Personen, zu der auch Suleika gehört, in die Taiga zu bringen. Glücklich darüber ist er nicht, da er gerade einen wichtigen Auftrag abgeschlossen und etwas zur Ruhe kommen wollte. Doch er hat keine Wahl. So wird der Auftrag zur Verpflichtung. Diese Aufgabe verlangt auch ihm alles ab. Und bereits auf dem Bahnhof von Kasan beginnen die Schwierigkeiten. Menschen sterben auf dem Weg nach Sibirien. Die Gruppe wird kleiner und überschaubarer. Die letzte Strecke legen sie per Schiff zurück. Fast am Ziel versinkt das klapprige, total überfüllte Schiff in den Wassermassen der Angara. Nur wenige Personen, 30 an der Zahl, überleben. Für Suleika wird Ignatow zum Retter. Wenig später bringt sie in einer Reisighütte ihren Sohn zur Welt. Und nach dem bevorstehenden Winter, den sie in Erdhütten überleben, gestalten Ignatow und Suleika mit den anderen Vertriebenen unter kaum beschreibbaren Anstrengungen und Entbehrungen eine Siedlung in den Weiden der Taiga. Suleika geht durch die Hölle. Und doch wird sie vom nassen Huhn zur selbstbewussten Frau, die alles daran setzt, dass ihr Sohn von dort entkommen kann. In ein besseres Leben. Ignatow, der Suleika das Leben rettete und der als Vorsitzender der Siedlung abgelöst werden soll, fälscht für ihren Sohn eine Geburtsurkunde, macht sich zum Vater des Jungen. Ob dem Kind das helfen wird, verschweigt das Buch.
Als Buch Nummer 4 habe ich den Roman Violetta von Isabel Allende ausgewählt und hoffe, dass es mir durch meine Rezension gelingt, sie für das Werk aufzuschließen. Ich fange einfach mal an.
Violetta erzählt ihr turbulentes Leben von der Geburt 1920 bis zu ihrem Tod 2020. Sie erzählt es ihrem geliebten Enkelsohn Camillo, der das Leben eines Priesters wählt. Sie möchte, dass er die Wurzeln seiner Familie kennt. Es wird ein langer Brief, in dem sie über die Herkunft, tief empfundene Freundschaften, von schrecklichen Verlusten, Reichtum, aber auch Jahre in Armut und ihren nicht selten halsbrecherischen Affären sowie den historischen Geschehnissen, die ihr Leben geprägt haben, erzählt. Von der verzogenen Göre braucht es einen langen Weg bis zum Kampf für Frauenrechte, den Violetta im Alter führt. Ihre 5 Brüder sind älter als sie, aber nur zum Ältesten, José Antonio, der dem Vater gehorchend sich stets für die Familie verantwortlich fühlt, hat sie Kontakt. Die anderen verlor sie aus den Augen, weil diese sich weder für die gemeinsamen Eltern noch für die Jüngste in der Familie interessierten. Im Brief drückt sie es so aus: Zuneigung bedarf der Pflege. Man muss sie gießen wie eine Pflanze. Wir aber haben sie vertrocknen lassen. Ihre irische Hauslehrerin, Miss Josephine Taylor, die eigentlich gar keine Lehrerin ist, schafft es, ihr Wissen und gepflegten Umgang mit anderen Menschen zu vermitteln. Und so wird aus einem wilden, ungezogenen Kind eine schöne, gebildete und neugierige junge Frau. Sie fühlt sich ihrem Vater sehr verbunden und die Zuneigung zu ihren beiden Tanten ist stärker als die zur kränklichen Mutter. Dank der Vorsorge ihres Vaters bleiben sie von der spanischen Grippe, die 1920 ausbricht, verschont. Doch die Weltwirtschaftskrise zwingt die Familie, das städtische Leben aufzugeben. Die waghalsigen Geschäfte und Betrügereien des Vaters führen zum Bankrott der Familie. Er selbst wählt den Freitod. Ohne Luxus, aber umsorgt von lieben Menschen, lernt sie das Landleben und den Umgang mit der indigenen Bevölkerung kennen. Die hier entstandenen Bindungen pflegt sie ihr ganzes Leben lang. Ein junger Deutscher, dessen Familie eine Hotelkette, aber auch Rinderzucht betreibt, verliebt sich in Violetta und sie wird nach langem Werben seine Frau. Doch sie langweilt sich an seiner Seite, da er als Wissenschaftler viel unterwegs ist. So lässt sie sich Hals über Kopf mit einem Piloten ein, der im Hotel ihre Schwiegereltern übernachtet. Sie hat Glück, denn die erste Liaison wird nicht sofort entdeckt. Weil sie von ihrem Liebhaber nicht lassen will, bittet Violetta ihren Mann, die Ehe annullieren zu lassen. Doch das kommt für diesen nicht in Frage. Als sie vom Liebhaber schwanger wird, bekommt sie große Probleme mit ihm, denn er möchte keine Kinder und unterstellt ihr, die Schwangerschaft bewusst herbeigeführt zu haben, damit er sie ehelicht. Sie könnte zurück zu ihrem Mann, der die Schwangerschaft anerkennen würde. Doch wieder entscheidet sich Violetta dagegen. Das emotionale Auf und Ab, das auch mit körperlichen Züchtigungen seitens des Liebhabers verbunden ist, erträgt sie geduldig. Violetta hat ein gutes Gespür für die geschäftlichen Dinge und wunderbare Ideen, die die Produktion von Fertighäusern, die ihr ältester Bruder baut, unterstützt und weiterentwickelt. So wähnt sie sich finanziell unabhängig. Dem ist aber nicht so. Die erwirtschafteten Erträge verwaltet stets der Ehemann. Denn Frauen ist es in dieser Zeit nicht erlaubt, ein eigenes Konto zu führen. Als sie dies erkennt, lässt sie sich nicht entmutigen. Auch hier findet sie Unterstützung beim Bruder, der ihre Einkünfte loyal verwaltet. Erneut wird sie schwanger von ihrem Liebhaber. Nach dem Sohn bekommt sie nun eine Tochter. Über die Entwicklung von Bruder und Schwester lesen Sie bitte selbst im Buch. Klar, dass dies auch einen großen Einfluss auf ihr eigenes Leben hat und von Isabel Allende spannend erzählt wird. 100 Jahre wird die Protagonistin alt und die Autorin stellt durch deren Erleben auch die historische und politische Entwicklung in Südamerika dar. Der Aufstieg und Fall von Tyrannen, der Kampf für die Rechte der Frauen und auch, was es heißt, eine Außenseiterin zu sein, wird von Isabel Allende erzählt. Vom ersten bis zum letzten Satz fesselte mich der Roman. Und am Ende des Buches und ihres Lebens resümiert die Protagonistin: Ich habe mich an der einfachen Verhaltensregel orientiert, die anderen behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Nachdem ich ein Jahrhundert gelebt habe, kommt es mir vor, als wäre mir die Zeit zwischen den Fingern zerronnen. Wo sind diese 100 Jahre geblieben?
Das war der heutige Bücherstapel. Schön, dass uns die Bücher mit in die Welt der jeweiligen Schriftstellerin oder des Schriftstellers mitnahmen. Ein großes Dankeschön aber auch an die Übersetzer in die deutsche Sprache. Ohne Übersetzung wäre mir das Lesen nicht möglich. Bei Die Farbe von Safran war die Übersetzerin Sibylle Klose. Suleika öffnet die Augen wurde von Helmut Ettinger ins Deutsche übertragen. Und Violetta übersetzte, wie alle Bücher von Isabel Allende, die in Saarbrücken lebende Svenja Becker. Ich sage Tschüss für heute. Ihre Alice, die Bücherfreundin.
Radio Ginseng, der Bücherstapel mit Alice Mier.